Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben vorhin im Evangelium von dem Gelähmten gehört, der durchs Dach herabgelassen wird und dann von Jesus geheilt wird. Jetzt hören wir eine andere Geschichte aus dem Johannesevangelium. Und wenn Sie Ähnlichkeiten feststellen, dann haben Sie gut zugehört. Bei Johannes im 5. Kapitel heißt es: Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war dort aber ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war: Heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Herr, gib du deinen Segen zu unserem Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, da ist einer 38 Jahre lang krank. 38 Jahre lang liegt er da, kann sich nicht recht bewegen. 38 Jahre hält er das aus. Oder er ist es schon längst gewohnt. Und da liegt er in diesen Säulenhallen am See Bethesda. Er sieht, wie andere immer vor ihn in den Teich kommen. Und dabei heißt es doch, wenn das Wasser sich bewegt, dann wird der Erste, der in das Wasser hineinsteigt, geheilt werden. Er ist chancenlos. Er kann immer nur zusehen. Er kann dieses Wunder nicht erreichen, aber vielleicht ist es für ihn schon völlig normal geworden. Und nun stellen wir uns vor, dass er von dem anderen gehört hat, dem da in Kapernaum, von dem wir aus dem Markus-Evangelium gehört haben. Dieser andere, der hat Menschen, die ihn tragen, aber wer weiß, wie das ist, wenn 4 Leute einen tragen auf einer Trage und dazu noch hinauf auf ein Dach, da gibt es Treppen hoch auf die Flachdächer dieser Häuser, die die damals hatten. Wie muss der Mann durchgeschüttelt worden sein? Wie muss er Angst gehabt haben, dass er runterfällt von seiner Trage? Ich habe einmal bei Seneca gelesen, dass es furchtbar anstrengend sei, wenn man in einer Sänfte herumgetragen wird, weil man da so durchgeschüttelt würde. Der arme, reiche Seneca. Aber dieser ist wirklich arm dran. Er muss auf einer Trage herumgetragen werden und muss Angst haben, dass er herunterfällt. Nun stellen wir uns vor, dass der am Teich, von dem im Kapernaum hört, und denkt sich, der hat Menschen, die ihn tragen. Der bleibt nicht immer an derselben Stelle liegen. Der hat es gut, mir geht es viel schlechter als ihm. Denn ich habe keinen Menschen, niemand, der mich trägt, niemand, der mich zum Wasser bringt. Und stellen wir uns vor, der andere hat von dem in Jerusalem gehört und denkt sich, der hat es gut. Der ist da in Jerusalem, wo dieser Teich Bethesda ist. Der hat doch eine Chance. Er könnte irgendwann in dieses Wasser geraten und könne geheilt werden. Er hat eigentlich die Heilung immer vor Augen. Und so wetteifern die beiden Kranken in unseren Gedanken und wetteifern, wer das schwerere Leiden hat. Und dass es dem anderen doch eigentlich viel besser geht als ihm. So wie das ganz normal menschlich ist. So wie wir das auch kennen, dass Menschen, die krank sind, sagen, mir geht's so schlecht, den anderen, den geht es viel besser. Ach, was muss ich leiden und den anderen geht es gut. Man jammert darüber, dass man selber das Glück nicht hat und sieht es bei den anderen. So leiden wir. Nun, die beiden können wieder gehen und wir stellen uns vor, sie begegnen einander. Und der eine fragt den anderen, was hat er dir gesagt? Und der andere antwortet, steh auf, nimm dein Bett und geh hin, hat er mir gesagt. Oh, sagt der andere, genau das hat er mir auch gesagt. An der Stelle kommen die beiden zusammen. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, als ich die Stelle aus dem Johannesevangelium vorgelesen habe. Und man fängt an, sich zu fragen, sind das jetzt wirklich zwei verschiedene Leute, zwei verschiedene Geschichten, oder hängt das nicht doch irgendwie zusammen mit diesem Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Wie kommt das zusammen oder wie kann man es auseinanderhalten? Und man fängt an, vielleicht ein bisschen zu zweifeln, ob die eine Geschichte aus der anderen entstanden ist, welche denn die echtere sein könnte oder so etwas. Und man hat etwas auszusetzen an diese Geschichte. Und es gibt viel an beiden Geschichten, was man auszusetzen hätte. Das ist das Erste, dass wir sagen, so ein Wunder, das gibt es gar nicht. Dass einer sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh, und dann steht der auf, nimmt sein Bett und geht. Das haben wir nie erlebt, das werden wir auch nie erleben. Das haben die halt damals erzählt. Zweifel kommen auf. Man kann ein wenig murren über solche Geschichten. Dann sind die Leute damals da, die auch zu murren haben. Bei Johannes heißt es die Juden. Die sagen, es ist Sabbat und an Sabbat darf man nicht sein Bett tragen. Und sie haben völlig recht. Am Sabbat ist es verboten zu arbeiten. Man darf nichts herumtragen. Und es ist ein Anstoß, wenn da einer durch die Stadt läuft und trägt ein Bett am Sabbat, da wo lauter Juden leben. Und wo alle Beteiligten an dieser Geschichte doch selbst Juden sind. Jesus ist ein Jude, der Geheilte ist ein Jude, diejenigen, die sich beschweren, sind Juden. Man muss sich an den Sabbat halten, denn der Sabbat verbindet den Menschen mit Gott. Gott ruhte am siebten Tage und wenn der Mensch am siebten Tag ebenfalls ruht, dann ist er verbunden mit der Ruhe Gottes, dann ist er verbunden mit seinem Gott. Sowas wirft man nicht einfach weg und fängt an, am Sabbat zu arbeiten. Und dann die nächste Frage. Da ist immer wieder von der Sünde die Rede. Dir sind deine Sünden vergeben, sagt er dem Kranken im Markus-Evangelium. Und dem Geheilten sagt er im Johannesevangelium, er solle nicht mehr sündigen, damit ihm nichts Ärgeres geschähe. Hat denn Sünde etwas mit Krankheit oder Krankheit etwas mit Sünde zu tun? Es sind doch ganz andere Ursachen, aus denen Krankheiten kommen. Es sind physische Ursachen, auch psychische Ursachen. Aber so etwas zu behaupten, als gäbe es da so eine automatische Strafe, die dann aber auch nur einige trifft und nicht alle? Und dann noch, das hat die damals besonders gestört, Jesus, der einfach sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Diese Frage ist völlig berechtigt, denn ich kann nur das vergeben, was mir angetan wurde. Aber ich kann doch nicht vergeben, was gegen Gottes Gebot getan wurde. Das kann nur Gott allein. Es gibt viel zu murren und sich zu beschweren über das, was wir da hören. Und die damals murren nicht allein, sondern wir murren mit. Aber die damals, die haben die richtige Frage gestellt. Die haben gewusst, wonach man fragen muss. Den Geheilten, der ihnen sagt, mir wurde halt gesagt, ich soll das Bett tragen. Den fragen sie, wer ist der, der dir gesagt hat, steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Wer ist der, der dir so etwas sagt? Oder die Schriftgelehrten bei Markus, wer ist der, dass er Sünden vergeben will? Wer ist dieser Mensch? Das ist die Frage, die wir stellen müssen. Wer ist es, um den es da eigentlich geht? Gar nicht der Geheilte, sondern der, der geheilt hat. Aber der geheilt wurde, der sagt, keine Ahnung. Ich mache einfach, was er sagt. Er hat es gesagt und ich tue es. Er hat es gesagt und es geschieht. Er hat es gesagt und dann geschieht das, was er gesagt hat. Und das sagt etwas über den, der da gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin. Er hat offensichtlich Macht. Er bewegt einen Menschen, der vorher unbeweglich war. Er bringt ihn zum Gehen, der nicht gehen konnte. Er vergibt Sünden und er maßt sich nichts an. Er ist Herr über den Sabbat und tut am Sabbat, was ihm gefällt. Er tut, was sein Vater tut. So sagt er es weiter im Johannesevangelium als Antwort auf die Frage, wieso er so etwas am Sabbat tut. Da antwortete er ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Im Original steht da arbeiten, obwohl es der Sabbat ist. Darum, heißt es weiter, trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Gottes Sohn. So stellt er sich dar. Und die Geschichten, beide, sagen über ihn, das ist Gottes Sohn. Da ist Gott selbst gegenwärtig. Und da wird das Murren noch stärker. Wie ist das denn möglich? Das ist ein Mensch wie du und ich. Wir hören es aus den Reaktionen der Menschen damals und wir wissen es auch, ein Mensch ist nicht Gott und wer sich selbst zum Gott macht, der maßt sich zu viel an. Aber er hält dieses Murren aus. Er hört es, er merkt es, er spürt es, wie die Menschen murren. Er merkt es bei denen damals und er merkt es bei uns. Und er liefert sich diesen Zweifeln aus. Er tut trotzdem, was er tut, obwohl er damit geradezu die Zweifel provoziert, die Fragen herausfordert, ja, die Leute bis zum Hass gegen ihn bringt. Er liefert sich dem aus, er nimmt es auf sich. Und wir sollten das nicht auf andere schieben und sagen, die damals, die haben ihn ja gar nicht verstanden und die damals, die waren böse, aber wir sind doch gut, wir sind brav, wir haben das schon immer geglaubt. was hier gesagt wird. Wir, wenn wir so das auf andere schieben, dann sind wir kein Deut besser. Es ist ganz menschlich, dass man an dieser Stelle Zweifel bekommt, dass man fragt, ja, dass man sich provoziert fühlt. Denn er ist der, Gott ist uns nahe. Er ist der, der diesen Namen Immanuel, Gott ist mit uns, trägt, weil Gott in ihm mit uns ist, weil Gott in ihm Heil für unser Leben bringt, weil Gott durch ihn mitten unter den Menschen ist. Und wenn Gott so nahe kommt, dann fordert es den Widerspruch heraus, weil wir uns Gott nicht so vorgestellt haben. Es fordert den Widerspruch heraus und es sucht den Glauben oder schafft den Glauben wieder alles, was wir wahrnehmen. Wieder diese Sehen, dass wir da einen Menschen vor uns sehen. Und wenn wir das glauben, dann ist es gar kein Wunder mehr, was da passiert. Was damals passiert ist und was bei uns passiert, obwohl wir keine Wunder in diesem Sinne sehen, dass da einer, der lahm und krank ist, plötzlich auf ein Wort hin aufsteht und kerngesund ist. Sondern wir erkennen, dass in diesen Geschichten das eigentliche Wunder überhaupt erst angekündigt wird. Nämlich das, dass Gott sich dem Menschen ausliefert, dass er sich uns ausliefert, damit er für uns alle Zweifel, Fragen, allen Hass, ja sogar den Tod auf sich nimmt, um uns zu befreien von Zweifeln, Hass und Tod, von Sünde und Tod. Es geht also nicht um ein physisches Wunder, sondern es geht um das Wunder des Kreuzes und das Wunder der Auferstehung, dass Gott mitten unter uns ist und dass Gott den Tod auf sich nehmen kann, dass er sterben kann für uns und wieder aufersteht. Deshalb brauchen wir heute keine Krankenheilungen, wie sie damals erzählt wurden. Wir brauchen keine Krankenheilung von Menschen, die dann doch wieder krank werden können und doch wieder sterben. Denn wer weiß denn, was aus diesen Gelähmten geworden ist, ob sie nicht später wieder gelähmt waren oder auf jeden Fall sind sie gestorben. Da müssen wir gar nicht lange fragen. Nicht das ist wirklich Heil, was da geschehen ist, dass sie stehen, gehen und ihr Bett tragen können, sondern das Heil ist, dass Christus, dass Gott selbst sich ihnen zugewandt hat. Und so kehren wir uns ab von unserem Murren, unseren Zweifeln, kehren uns hin zu Christus, glauben an ihn und erkennen in ihm, wie gnädig Gott uns ist, dass er uns so nahe ist, dass er auch unsere Zweifel, Fragen, Hass und Tod auf sich nimmt. Wir wenden uns ihm zu und glauben an ihn, damit es nicht Ärger wird mit uns. Das ist es, was Jesus diesem Geheilten sagt. Sündige hinfort nicht mehr, damit es nicht Ärger wird mit dir. Nicht, dass er dann eine noch schlimmere Krankheit bekommen hätte, der 38 Jahre krank war. Was kann dem Schlimmeres passieren? Nein, das Schlimmere ist, wenn er Christus verliert, wenn er den Glauben verliert und damit das Leben verliert, wenn er Gott verliert und damit das Heil verliert. Es geht nicht darum, physisch krank oder gesund zu sein, sondern das Heil zu bekommen, geheilt zu werden von dem Leben, das uns zweifeln lässt, das uns hassen lässt, das uns sterben lässt. Es geht darum, das Leben zu bekommen, das Christus uns bringt, wenn er mitten unter uns ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.